Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Ja, jetzt passiert nicht mehr viel, zumindest was mediale Großereignisse betrifft, bei denen die Kontrahenten Rede und Antwort stehen müssen. Knapp 4 Wochen vor der Wahl in den USA sind die Vizekandidaten J.D. Vance und Tim Walz im letzten TV-Duell verbal aufeinander getroffen. Ist das für unentschlossene Wählerinnen und Wähler ein wichtiges Ereignis gewesen? Darüber sprechen wir gleich hier in dieser Sendung. Aber zu Beginn zoomen wir noch mal rein in die geplante Reform der Öffentlich-Rechtlichen. Also nochmal Thema Staatsvertragsreform der Öffentlich-Rechtlichen, ARD, ZDF, Deutschlandradio, Hashtag Streichung von 20 Radiosendern, von 4 bis 5 Spartenkanälen im Fernsehen. Aber fast schon unter ferner Liefen werden da auch immer Arte und Dreisat erwähnt, deren Programm fusionieren soll. Wie soll das eigentlich konkret aussehen und wie sehen die Programmmacherinnen und Macher diese geplante Fusion im Kulturbereich? Ich habe vor der Sendung mit der Dreisat-Senderchefin Nathalie Müller-Elmau gesprochen. Frau Müller-Elmau, die Inhalte von Dreisat sollen teilweise oder vollständig in das Programm von Arte überführt werden, heißt es im Reformentwurf. Da scheint es ja schon fast klar zu sein, wer hier tonangebender Senior- und wer Junior-Partner ist und wessen Inhalte da auf Dauer gekürzt oder gestrichen werden. Wie bewerten Sie diese Pläne?
Uns hat das ehrlich gesagt ein bisschen überrascht und wir sehen das auch noch nicht als ein Fait accompli sozusagen. Ganz im Gegenteil, mir fehlt noch so ein bisschen die Fantasie, wie das alles funktionieren soll. Ein Tag hat nur 24 Stunden und sowohl Arte als auch wir haben ausreichend Programm für 24 Stunden. Und was dann wegfällt und wie das integriert werden soll, ist uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar. Von daher nehmen wir das eigentlich eher als ein Gesprächsangebot an.
Das heißt, ich verstehe es richtig, Sie gehen davon aus, dass quasi die Programminhalte anteilig aufgeteilt werden, halbe-halbe, anders als viele Beobachter es vermuten, nämlich dass das Dreisat-Programm relativ eingedampft wird und Arte federführend sein würde.
Naja, sagen wir so, wir gehen erstmal gar nicht davon aus, weil momentan ist es ja noch ein Entwurf, der erstmal in weitere Verhandlungen gehen muss und dann wird ja auch da bald zurück an die Sender gespielt. Ich glaube, man muss sich einfach darüber klar sein, wenn man 2 Sender fusioniert oder halb integriert oder was dort auch immer vorgeschlagen ist, dann werden Inhalte abgeschafft. Es wird deutlich weniger Sendezeit und Sendebudget für die Kerngenres, die am Kern des öffentlich-rechtlichen Auftrags sind, ausgegeben werden können, sprich Kultur, Wissenschaft, ja letztendlich auch die Demokratie, die wir ja unterstützen mit all den Dingen, die wir machen. Und durch die Ausweitung dieses intendierten Sendegebiets müssen wir uns darüber klar sein, dass natürlich auch die deutschsprachigen Stimmen in Wissenschaft und in Kunst deutlich weniger zu Wort kämen. Und ich glaube, darüber muss man jetzt erstmal intensiv reden, bevor man da weitere Pläne schmiedet.
Ja, über den Programmauftrag möchte ich mit Ihnen gleich noch ein bisschen konkreter reden. Aber Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie können sich noch nicht so ganz vorstellen, wie das Ganze konkret aussehen soll, diese Fusion oder Übernahme von Inhalten. Nehmen wir mal an, es werden Inhalte tatsächlich überführt von Dreisat nach Arte oder umgekehrt, dann ist die Frage, wie das ja funktionieren kann. Denn Arte als quasi, Sie haben es angesprochen, deutsch-französischer Staatsvertragssender hat einen viel europäischeren Anspruch. Hat da zum Beispiel das tägliche Magazin in Dreisat Kulturzeit überhaupt aus Ihrer Sicht eine Funktion oder einen Platz?
Sie haben eben was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich diese Vertragsfrage. Ich will noch gar nicht so weit gehen, über Inhalte oder Programme zu reden, die dann womöglich fusioniert oder integriert würden, weil schließlich sind es 2 internationale Sender, über die hier geredet wird. Ja. Sie haben es gesagt, Arte hat einen internationalen Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich. Dreisat ist ein 3-Länder-Sender, der eben auf einem Vertrag zwischen ZDF, ORF, SRG und ARD beruht. Das heißt, wir in Deutschland können das auch alles überhaupt gar nicht alleine entscheiden. Da müssen natürlich auch noch andere mitmachen. Der ORF, der SRF stehen hinter uns. Ich bin ja selber ZDF-Mitarbeiterin. Das ZDF hat die Federführung bei Dreisat. Wir wollen da gar nicht weitere Schritte gehen. Das heißt, wir warten jetzt erstmal ab, wie das Verfahren sich weiterentwickelt.
Was hören Sie denn aus den anderen Ländern? Beim ORF, das liest man heute, ist man durchaus alarmiert. Was hören Sie von den Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz und aus Österreich?
Naja, es sind ja spannende Zeiten, sowohl medienpolitisch als auch überhaupt in unseren 3 Ländern. Und wir sind gemeinsam fest davon überzeugt, dass dieser, in allen drei Ländern ist dieser Impetus, sich mehr auf das Nationale zu beziehen. Und da sind wir uns eigentlich im Senderverbund ganz klar einig, dass dieser internationale Blick, dieser Blick über die Grenzen hinaus, der eben unseren gesamten Sprachraum umfasst, wichtiger ist denn je. Deswegen glauben wir weiterhin an die Idee von Dreiser, die ja übrigens, wir feiern in diesem Jahr 40. Geburtstag, ja, die ja der Ursprung war, warum Dreiser vor 40 Jahren gegründet wurde. Wir sind sogar der Meinung, dass das jetzt aktueller ist denn je.
Frau Müller-Elmau, Sie haben eben den Programmauftrag so en passant erwähnt. Kultur scheint ja im Moment sehr viel Sparpotenzial zu haben. In allen Sinnen wird gerade in der Kultur gespart, beziehungsweise in der Kulturberichterstattung, sowohl im Hörfunk als auch im Fernsehen. Viele Kritiker und Kritikerinnen beschreiben da eine Art Ablehnung der klassischen Kulturberichterstattung bei den öffentlichen Rechtlichen, also bei den Senderverantwortlichen. Wie nehmen Sie das wahr?
Naja, ich meine, man muss ja sagen, die Öffentlich-Rechtlichen haben mit Dreisat einen Sender, der sich dem Kulturauftrag verschrieben hat. Wobei ich auch sagen muss, dass wir einen sehr breiten Kulturbegriff haben. Das heißt, bei uns findet natürlich auch Kulturteilhabe statt. Wir haben Theater, wir haben auch Konzerte und Opern und auch Popmusik im Programm. Aber wir sehen eben unseren Auftrag eben deutlich breiter in der gesellschaftlichen Debatte, im Feuilleton, in der Bewertung der Dinge, die bei uns in unseren drei Ländern vorgehen. Von daher, wir haben einen sehr breiten Kulturbegriff. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin jetzt seit etwas mehr als 6 Jahren Senderchefin von Dreisat. Ich habe nicht erlebt, dass irgendwie reduziert wurde. Vielmehr das andere. Also ich kriege von meiner ZDF-Geschäftsleitung auch immer nur wieder gespiegelt, wie wichtig Dreisat ist und dass wir eigentlich unsere wichtige Position noch ausbauen müssen. Also ganz im Gegensatz zu dem, was die Medienpolitik jetzt sagt.
Okay, ich konkretisiere das nochmal. Der Ansatz, wir senden das, was wichtig ist für eine demokratisch funktionierende Gesellschaft, das scheint oft nicht mehr so wichtig, sondern eher, wir senden das, was die Menschen bereit sind zu zahlen mit ihrem Rundfunkbeitrag. Und Oper und Ballett gehört dafür viele eben nicht dazu.
Oper und Ballett ist ja auch wirklich nur ein Teil. Also wie gesagt, wir haben einen sehr breiten Kulturbegriff. Und ich glaube, da ist auch eine Verschiebung in der Betrachtung, was Akzeptanz ist. Ich kann Ihnen sagen, dass wir bei Dreisat in den letzten Jahren sukzessive unseren Marktanteil sowohl linear als auch nonlinear ausgebaut haben. Wir erreichen täglich über 5 Millionen Menschen mit unserem Programm. Das müssen erstmal andere schaffen. Also von daher, ich sehe da gar keinen Akzeptanzschwund, sondern vielmehr einen Akzeptanzaufbau.
Jetzt ist Dreisat ja auch ein wichtiger Förderer bzw. Kulturpartner für unterschiedliche Veranstaltungen, für unterschiedliche Institutionen in der Kultur. Was würde, nehmen wir mal an, der Sender würde wegfallen, was würde das bedeuten für die Kulturwelt?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Wir unterstützen die Kulturszene in vielfältigster Art und Weise und sind auch vor allem in der Nachwuchsförderung sehr aktiv. Wir sind gerade in den Sparten Theater, Dokumentarfilm und Kurzfilm sehr aktiv und natürlich muss man sich dann fragen, wir vergeben Preise bei Dokumentarfilmfestivals, wir sind Partner des Berliner Theatertreffens, wir unterstützen den Nachwuchs bei den Kurzfilmtagen Oberhausen.
Die Berlinale.
Auf die Berlinale, bei allen möglichen Dingen, was daraus wird, kann ich Ihnen dann leider auch nicht sagen. Aber auch das muss man natürlich sagen. Wir haben eine wirklich erhebliche Kulturleistung, die dann womöglich halbiert würde oder wegfällt. Auch das sind Fragen, die man natürlich sich dann nochmal stellen muss, genau.
Die Dreisat-Senderchefin Nathalie Müller-Elmau im Gespräch. Wir haben über die geplante Staatsvertragsreform der Öffentlich-Rechtlichen in puncto Zusammenführung von Dreisat und Arte gesprochen. Hier in Medias Res. Deutschlandfunk hier. Blicken wir auf J.D. Vance versus Tim Walz, wobei das Versus weit weniger konfrontativ abgelaufen ist letzte Nacht, zumindest wenn wir die sonst üblichen Trash-TV-Momente von Donald Trump als Maßstab anlegen. Keine persönlichen Beleidigungen, keine verbalen Tiefschläge, kaum abstruse Behauptungen in Richtung Tiere essen in Springfield. Ist das jetzt auch quasi die medial anständige Strategie der Kontrahenten, seriös und sachlich und inhaltlich? Kollege Jasper Barenberg ist im Studio, hat die Debatte verfolgt. Herr Barenberg, bevor wir ins Detail gehen, vielleicht erstmal die grundsätzliche Frage, welche Bedeutung hat dieses Duell für die Wahlentscheidung der möglicherweise noch unentschlossenen Amerikanerinnen und Amerikaner?
Also allgemein kann man bestimmt sagen, dass die Duelle der Vizekandidaten in der Regel keine große Bedeutung haben. Das kann man schon daran erkennen, dass die meisten längst in Vergessenheit geraten sind. Mike Pence gegen Tim Kaine, wer kann sich daran noch erinnern? Oder Kamala Harris auch gegen Mike Pence vor 4 Jahren. Die Wählerinnen und Wähler schauen eben in allererster Linie doch nach ganz oben auf das Wahlticket. Und da steht der Name der Präsidentschaftskandidatin oder des Präsidentschaftskandidaten. Die Erwartung war ein bisschen, dass es jetzt anders sein könnte, weil es eben das letzte große Live-TV-Event absehbar stand heute vor einem Millionenpublikum vor dem Wahltag sein würde. Und schließlich ist das Rennen eben so denkbar knapp zwischen Donald Trump und Kamala Harris im Moment. Keiner von beiden hat einen klaren Vorteil, zeichnet sich auch nicht ab. Da war schon jetzt die Frage, kann eines der beiden Lager ein Momentum erzeugen? Kann das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen? Aber nachdem, wie es abgelaufen ist, wäre meine erste Einschätzung, das wird wohl eher nicht passieren.
Aha, ich habe heute quer gelesen oder meine einen leichten Vorteil für J.D. Vance herausgelesen zu haben, zumindest in der Bewertung der Kritikerinnen und Kritiker.
Das sehe ich absolut auch so. Also J.D. Vance wirkte von Anfang an souveräner, gelassener, angriffslustiger, auch klarer in seinen Aussagen, besser vorbereitet. Vor allem zu Beginn hat Gouverneur Tim Walz doch einige Schwierigkeiten erkennen lassen, überhaupt Tritt zu fassen, auf den Punkt zu kommen. Und gemessen an den Regeln war es dann aber insgesamt doch eine sehr lebendige Debatte, unerwartet lebendig, manchmal hart in der Sache, aber unter dem Strich eben eher sachlich, fast in manchen Momenten eben in einem freundschaftlichen Ton. Und in der zweiten Hälfte hat Walz dann auch konzentrierter gewirkt, hat den einen oder anderen guten Moment gehabt. Bei J.D. Vance ist eben die Frage, ob dieser weichgezeichnete Vance, der sich so ausdrücklich freundlich gibt, ob der wirklich einen Umschwung bei all denen erzeugen kann, die bisher Vorbehalte hatten, die Vorbehalte auch gegen Trump haben.
Und damit sind wir möglicherweise schon bei der Strategie der Republikaner. Also, ich habe es eben schon angesprochen, keine verbalen Entgleisungen, keine Tiefschläge, keine Beleidigungen, wie man sonst eigentlich gewöhnt ist, Stichwort Scheitles Cat Lady. Ist das eine bewusste Strategie, nicht nur der Republikaner jetzt auf Inhalte zu gehen und quasi, Sie haben es gesagt, weichgespült zu argumentieren?
Also jedenfalls bei J.D. Vance sehe ich das eindeutig. Er hat einen sozusagen ehrlich verdienten Ruf als aggressiver, harter Kettenhund von Donald Trump.
Lange erarbeitet.
Lange erarbeitet und bis eben kurz vor diese Debatte ausgab, einige polemische Argumente hin und her und Zuschreibungen und so weiter. Und all das passiert auf einmal nicht. Da kann ich nur daraus schließen, dass er erkennbar eben ein anderes Bild von sich zeichnen und zeigen wollte. Ein empathisches Bild, jemand, der aufgeschlossen ist für Argumente, der Kompromisse sucht, der sich auch in der einen oder anderen Frage in Teilen einig war mit Tim Walz. Also das war ein anderer J.D. Vance, den wir erlebt haben. Es ging eben erkennbar darum, jetzt neue, andere Bevölkerungsgruppen anzusprechen, als die, die bisher eben sozusagen unmittelbar Sympathie für diese Art von politischer Debatte erzeugt haben.
Schauen wir auf die Rolle der Moderatorinnen. Da gab es einen Moment, als J.D. Vance festgestellt hat, dass großer Zuzug an Migranten Städte überfordern würde, so hat er es formuliert. Da wurde er mit einem Faktencheck von den CBS-Moderatorinnen quasi unterbrochen. Ihm wurde das Mikro abgedreht. Kritikwürdig?
Aus meiner Sicht eigentlich nicht. Es war im Grunde der einzige Moment, in dem man den Eindruck hatte, jetzt könnte hier was aus dem Ruder laufen. Die Regeln waren vorher verhandelt, strikt, so und so viel Zeit für die eine Antwort, so und so viel Zeit für die Replik. In der Situation hat Vance dann interveniert auf diese Einlassung der Moderatorin. Das war in der Tat ein bisschen nicht das, was abgesprochen war. Kein Fact-Check-In seitens der Moderatorin. Da haben sie sich auch sonst dran gehalten. Und Vance hatte dann aber nochmal Gelegenheit auf ihren Einwurf. Es handelt sich um zu Recht legal lebende Migranten. Bei dem Beispiel, was Vance gerade genannt hatte, da konnte Vance dann nochmal drauf eingehen. Dann fiel Walz wieder ins Wort. Und dann irgendwann haben sie gesagt, so jetzt aber mal Schluss. Wir haben das vorher angekündigt. Dann irgendwann sind die Mikros aus. Insofern fand ich das wirklich im Rahmen, auch wenn man jetzt die ganzen 90 Minuten sich anschaut, da war das dann zivilisiert und da kam das gar nicht mehr zur Debatte.
Insgesamt wird es wohl keine große Auswirkung auf das Wahlverhalten haben. Das gestrige Aufeinandertreffen von J.D. Vance und Tim Walz mit dem Kollegen Jasper Barenberg haben wir auf die Debatte geschaut. Dankeschön. Haben Sie Asterix gelesen? Auf dem Coverbild des sehr guten Bandes, ich glaube Nummer 15, mit dem Titel Streit um Asterix. Da bölken sich die Freunde Asterix und Obelix hochrot an und zwischen ihnen, da reibt sich der fiese Destructivus die Hände, der von den Römern engagiert wurde, um Zwietracht zu säen zwischen den Galliern. Nehmen wir mal dieses Bild und legen es als Schablone auf die aktuelle Debattenkultur in Deutschland. Die zerstrittenen Gallier, der zufrieden lächelnde Destructivus und die Mittel, die er nutzt, um alle auseinanderzubringen. Zumindest diese Mittel hat unsere Kolumnistin genau identifiziert. Es ist ein Buzzword, das Zwietracht säen und ablenken soll.
Medias Res. Die Meinung von Marina Weißband.
Wir haben einen Rechtsruck in Deutschland. Wir haben einen Rechtsruck in Österreich. Demokratie ist in Gefahr. In den ersten Parlamenten beginnen schon Zersetzungsprozesse, die die Arbeitsfähigkeit von gewählten Repräsentanten einschränken sollen. Wie konnte es nur so weit kommen? Wie konnte es nur so weit kommen, fragen sich ein paar Artikel zwischen 30, die sich um Migrationskrise, Grenzkontrollen und Terroranschläge drehen. Sind wir eigentlich alle wahnsinnig? Oder blind? Klar, Migration ist ein Thema. Ein Thema unter sehr, sehr vielen. Für die allermeisten Menschen in Deutschland ist es ein Thema, das sie selbst persönlich gar nicht wirklich tangiert. Die meisten erfahren von Problemen im Zusammenhang mit Migration aus den Medien. Aber das eigene Leben wird weit mehr beeinflusst von Inflation, unterfinanzierten Schulen, Fachkräftemangel, maroder Infrastruktur, der Klimakatastrophe und ihren Auswirkungen auf Extremwetter und Lieferketteneinbrüche und einer wachsenden Schere zwischen Arm und Reich. All das könnte ein zentrales Thema sein. Ist es aber nicht. Warum nicht? Weil wir kollektiv daran arbeiten, Migration zu dem Thema zu machen, zu der Mutter aller Probleme. Weil Rechtsradikale auf Twitter darüber schreiben und Briefe an Redaktionen schicken, machen Journalisten es zum Thema. Weil Journalisten es zum Thema machen, machen Parteien es zum Thema. Dadurch berichten Journalisten noch mehr darüber. Menschen auf der Straße sehen Nachrichten und halten es dann entsprechend auch für ein wahnsinnig zentrales Thema und schreiben wiederum Politikern und Journalisten. Es ist ein totaler Kreislauf, der begonnen wurde von Menschen, die sich mehr Rassismus in der Gesellschaft wünschen. Und warum wünschen sie sich mehr Rassismus? Weil bestimmte Parteien Ownership, also Besitz, über verschiedene Themen haben. Wann immer das Klima zentral gemacht wird, gewinnen die Grünen in Umfragen. Beim Thema Migration ist es immer die AfD. Oder glaubt Scholz, dass irgendjemand die SPD wählt, wenn er gegen Ausländer ist, nur weil die jetzt die europäischen Grenzen schließt? Nein, es wird immer die AfD sein. Und dann kommen wieder die nächsten ganz überraschten Artikel. Sind alle komplett irre? Was für eine Arbeitsverweigerung, was für eine Verantwortungsblockade, zu sagen, man berichte eben über das, was die Menschen umtreibt. Die Menschen treibt um, worüber ihr berichtet. Eure Aufgabe ist nicht, die öffentliche Meinung einfach abzubilden. Eure Aufgabe ist, zu helfen, die öffentliche Meinungsbildung zu formen. Und dazu gehört die klare Einordnung, was wirklich Auswirkungen auf das Leben hat und was nicht. Es geht euch nicht um die Toten durch Anschläge. Denn würde es euch um Tote gehen, würdet ihr viel mehr über Verkehrstote schreiben und über Maßnahmen dagegen. Oder sind diese Opfer irgendwie weniger wichtig? Es geht euch nicht um Gewalt gegen Frauen, sonst würdet ihr Femizide klarer benennen und nicht immer wieder als Ehedrama bezeichnen. Es ist ein einziger sich selbst verstärkender Zirkel aus Rassismus. Und wir wissen, wohin diese Zirkel führen. Oder glaubt ihr, dass irgendjemand glücklicher ist, wenn es keinerlei Asyl mehr in Deutschland gibt und überhaupt niemand mehr hier lebt, der nicht weiß ist? Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten 1928 verhindert werden müssen. Der Tod der Demokratie muss jetzt verhindert werden. Ich ertrage diese feige Ausrede nicht, man schreibe nur über das, was die Menschen umtreibt. Ihr erzeugt, was die Menschen umtreibt. Und gerade erzeugt ihr Rassismus. Und Hass und treibt das Ende von Europa und das Ende der Demokratie voran.
Tja, gespart werden, darüber haben wir eben gesprochen, gespart werden soll in Deutschland in ziemlich umfassender Weise bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das Beispiel Dreisat hatten wir eben, aber auch insgesamt in der Schweiz geht es ums drastische Sparen beim Rundfunk. Konkrete Folgen der Rundfunkgebührensenkung sind das. Katrin Hondel berichtet.
Musik. Willkommen zur Tagesschau.
Noch klingt es mittags um 12 so im Schweizer Fernsehen SRF. Ab dem Sommer 2025 aber sollen die Mittags- und die 18-Uhr-Ausgabe der Tagesschau stark verkürzt werden. Und am Wochenende soll es mittags gar keine Nachrichten mehr geben.
Ich glaube, dass wir sparen in eher nutzungsschwachen Zeiten.
So SRF-Direktorin Nathalie Wappler am 23. September zu den Sparmaßnahmen.
Also die Mittagstagesschau wird durch einen Newsflash, einen moderierten Newsflash ersetzt. Das wiederum wissen wir übrigens auch, dass das heute auch eher so das Konsumverhalten ist, auch über den Tag hinweg. Und deshalb sehen wir dort Möglichkeiten zu reduzieren.
In den kommenden Monaten sollen beim SRF rund 75 Stellen gestrichen werden. Der französischsprachige Sender RTS hat den Abbau von 55 Vollzeitjobs angekündigt. Dass beim Schweizer öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen gespart wird, ist keine Überraschung. Denn im Sommer hat Medienminister Albert Rösti entschieden, die jährlichen Rundfunkgebühren für die Schweizerinnen und Schweizer deutlich zu senken. Ein harter Einschnitt, sagt Manuel Puppis, Medienwissenschaftler an der Uni Fribourg.
Wenn die Gebühr, wie von der Regierung vorgesehen, tatsächlich sinkt von 335 auf 300 Franken, dazu kommen sinkende Werbeeinnahmen, der nicht mehr gewährte Teuerungsausgleich, dann sprechen wir hier natürlich von einem Einbruch des Budgets von ziemlichem Ausmaß, das jetzt Tagesschau-Ausgaben eingespart werden, ist natürlich ein starkes Zeichen, dass es eben tatsächlich ans Eingemachte geht.
Entsprechend groß ist die Empörung über das angekündigte Sparprogramm. Man sei schockiert, hieß es bei der Schweizer Mediengewerkschaft SSM zum Stellenabbau. Besonders schmerzlich sei das geplante Sparprogramm bei Tagesschau und regionalen Infosendungen. Selbst Politiker, die noch drastischere Einsparungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk fordern, kritisieren die Sparpläne. So der Parlamentarier Gregor Rutz, Medienpolitiker der rechten SVP. Seine Partei will mit der sogenannten Halbierungsinitiative per Volksabstimmung den Rundfunkbeitrag noch massiver senken als die Regierung. Aber dass nun bei der Tagesschau gespart werde, erstaune ihn, sagt Rutz.
Weil das ist ja der unumstrittene Kernauftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die Informationsvermittlung. Darum verstehe ich jetzt nicht, warum dort gespart wird.
Ginge es nach SVP-Politiker Rutz, sollten stattdessen die öffentlich-rechtlichen Angebote für unter 35-Jährige reduziert werden. Auch der Eurovision Song Contest, der traditionell von der Europäischen Rundfunkunion EBU veranstaltet und 2025 vom Schweizer Rundfunk organisiert wird, sollte nach Ansicht von Rutz keine öffentlich-rechtliche Angelegenheit sein.
Dieser Eurovision Song Contest, wo immer wieder darauf verwiesen wird, wie enorme Quoten man hier erreicht und so weiter. Also da begreife ich die Welt nicht mehr. Das wäre ja ein wirklich klassisch privat organisierbarer Anlass. Und warum das hier über die öffentlich-rechtliche Station laufen muss, das will mir nicht in den Kopf.
Es ist also eine sehr grundsätzliche Debatte über Sinn und Zweck des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Schweiz. 2018 hatte die sogenannte No-Billag-Initiative die komplette Abschaffung der Rundfunkgebühren gefordert und war bei der Volksabstimmung mit über 70% Nein-Stimmen krachend gescheitert. Doch inzwischen bröckelt der politische Rückhalt auch über die Schweizerische Volkspartei hinaus.
Früher war es schon so, dass nicht nur die Linke, sondern auch die Mitteparteien einen Service Public, einen öffentlichen Rundfunk für zentral hielten und die SRG da auch immer gegen Angriffe verteidigt haben. Heute ist es aber nicht mehr nur die eher rechtsgerichtete SVP, die da quasi immer die SRG kritisiert. Das sind heute auch Exponentinnen und Exponenten der FDP und der Mittepartei.
Sagt Medienwissenschaftler Manuel Puppis. Schließlich gehe es nicht mehr ums große Ganze, sondern, durch die Blume gesagt, nur um ein bisschen sparen.
Katrin Honnel berichtete. Das neue Buch bzw. der neue Roman von Mito Sanyal liegt bei den Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt auf dem Tisch. Antichristi heißt das Buch, die Kritik gleich im Anschluss. Morgen am Feiertag dann kein Medias Res, ein Corso-Spezial. Uns gibt es wieder nach Redaktionsschluss am Freitag 15:35 Uhr. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Bis dann.